Domradio weltweit.
Der Papst Franziskus ist seit gestern unterwegs auf Kuba. Selbstverständlich ist das nicht, denn jahrzehntelang galten die katholische Kirche und der Kommunismus als unversöhnlich. Doch seit der Papst sich für die Annäherung zwischen den USA und dem Castro-Regime engagiert hat, stehen die Zeichen auf Versöhnung. Ein Katholik, der als Linker durchgeht und ein Linker, der sich überlegt, wieder Katholik zu werden, so witzelte schon der Spiegel. Und tatsächlich scheint sich das Verhältnis zwischen beiden Seiten zu verändern. Im Mai erst war Präsident Raúl Castro erstmals in den Vatikan gereist und auf Kuba spürt die katholische Kirche ein vorsichtig wachsendes Vertrauen der Regierung. Wird der Papst auch in der Lage sein, schwierige Themen wie die Menschenrechtslage auf Kuba anzusprechen? Diesen Fragen gehen wir heute nach in Domradio weltweit. Mein Name ist Heike Sikoni. Herzlich willkommen. Ja, so hat sich das angehört am Samstag, als der Papst nachmittags auf dem Flughafen von Havanna in Kuba gelandet ist. Mit militärischen Ehren ist er empfangen worden. Präsident Raúl Castro war da im schwarzen Anzug, hieß ihn willkommen und dankte ihm dann in einer seiner langen Reden für die Vermittlung zwischen Kuba und den USA. Papst Franziskus antwortete, indem er die Versöhnung zwischen den einstigen Erzfeinden als Beispiel für die Welt pries.
Animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino.
Ich fordere die verantwortlichen Politiker dazu auf, diesen Weg weiterzugehen und alle Möglichkeiten zu nutzen, dem Frieden und dem Wohlergehen des Volkes zu dienen. Die USA und Kuba sind ein Beispiel für die Versöhnung und die Welt braucht Versöhnung.
El mundo necesita reconciliación.
Ja, und gestern am Sonntag, da war dann der erste Höhepunkt der Papstreise. Mehr als 100.000 Menschen waren zu einer Messe mit dem Papst auf den zentralen Platz der Revolution in Havanna gekommen. Und auch da brachte Franziskus seine politischen Botschaften wieder ein, nicht direkt und offen gegen das Regime. Aber wer wollte, der konnte verstehen, was er meinte, als er von einer von Ideologie getriebenen Politik warnte und zu Respekt gegenüber den Menschen aufrief.
No nos olvidemos de la buena nueva de hoy, la importancia de un pueblo.
Vergessen wir nicht die frohe Botschaft von heute. Die Größe und Bedeutung eines Volkes, einer Nation, die Größe einer Person beruht immer auf der Art, wie man der Schwäche und Gebrechlichkeit der Mitmenschen dient. Darin begegnen wir einer der Früchte einer wahren Menschlichkeit. Wer nicht lebt, um zu dienen, versteht nicht zu leben.
Ja, vielen Regimekritikern und Dissidenten war das zu wenig. Sie hatten sich ein Treffen mit dem Papst gewünscht. Doch das steht nicht auf dem offiziellen Programm, ebenso schon wie bei seinen Vorgängern Benedikt XVI. Und Johannes Paul II. Aber auch bei diesem Thema konnte, wer wollte, schon bei der Ankunft aus der Rede des Papstes heraushören.
A su vez, quisiera que mi saludo.
Mein besonderer Gruß gilt all denen Personen, die aus bestimmten Gründen nicht hier sein können und an die vielen Kubaner, die in der ganzen Welt verstreut sind.
Also ein Gruß des Papstes mit Sicherheit auch an all die zahlreichen Dissidenten, die in den vergangenen Tagen noch alle verhaftet worden sind und an die zahlreichen Exilkubaner in den USA. Man muss also bei dieser Papstreise ein bisschen genauer hinhören. Eine offene Kritik wird es wohl nicht geben, aber was der Papst noch ansprechen wird und ansprechen sollte und wie viel Gehör er dabei beim Castro-Regime findet, das ist gleich unser Thema hier in Domradio weltweit. Auf ihre Revolution sind die Kubaner bis heute stolz. Das Bildnis von Che Guevara ist in Kuba allgegenwärtig und auch der Greise Fidel Castro genießt immer noch die Hochachtung seiner Landsleute. Aber der sozialistische Traum vom besseren Leben, der hat sich nicht erfüllt. Er hat funktioniert, solange die Sowjetunion Gelder nach Kuba pumpte, aber dann mit dem Zerfall des sozialistischen Imperiums zerbröselte auch das Vorzeigemodell Kuba. Für viele Kubaner ist das Leben zum täglichen Kampf ums Überleben geworden. Martin Hagemeyer ist Kuba-Referent beim katholischen Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat und wird uns jetzt berichten über den Alltag auf Kuba. Ja, Nahrungsmittel, Kleidung, Waren des täglichen Bedarfs, die sind häufig nur gegen Vorlage von Bezugskarten zu erwerben. Wie funktioniert das denn?
Ja, die Bezugskarten gibt es immer noch. Jeder hat so ein kleines Heftchen und damit kann er eine ganz bestimmte Menge an Produkten, vor allem des täglichen Bedarfs, also der Nahrungsmittel, Reis, Mehl, etwas Gemüse und Zucker, solche Dinge kann er dann erwerben. Aber das reicht nicht mal für den den ganzen Monat aus. Aber es ist halt subventioniert und mit dem wenigen Einkommen, das die Menschen haben, können sie damit zumindest die Grundnahrungsmittel erwerben. Die Leute verdienen ja im Durchschnitt kaum mehr als 20 Euro im Monat.
Abgesehen von den Grundnahrungsmitteln, wo machen sich noch gravierende Mängel bemerkbar?
Ja, ein schwieriges Thema ist auch der Transport. Es gibt fast keine Busse oder Möglichkeiten, sich zu bewegen. Auch der einfache Weg zur Arbeit kann schon da ein Problem sein. Es gibt zwar Notlösungen, aber die sind nur sehr begrenzt. Also viele Leute gehen zu Fuß und müssen mit dem Fahrrad dann schauen, wie sie dann hinkommen.
Auf der anderen Seite fahren aber jedes Jahr tausende Touristen nach Kuba und denen mangelt es an nichts. Gibt es ja so eine Art Parallelwelt dort?
Im Grunde gibt es so eine Art Parallelwelt. Das heißt, die Touristenhotels und die Strände sind sehr gut abgeschottet. Früher war es nicht mal möglich für die Kubaner, dort selbst hinzugehen und Urlaub zu machen, selbst wenn sie das Geld dazu hätten. Das wurde jetzt mit den Veränderungen von Raúl Castro abgeschafft. Das heißt, jetzt können auch Kubaner die Strände besuchen oder in ein Restaurant gehen und dort einkaufen. Aber es gibt zwei verschiedene Währungen, die nationale Währung und den CUC, der also in Devisen wählbar ist. Und viele, die natürlich Kontakt zu Touristen haben oder Verwandte im Ausland haben, haben diese Devisenwährung. Mit dieser Währung kann man fast alles kaufen, wenn man genug Geld hat.
Ja, eben viele Kubaner können sich das wahrscheinlich sowieso nicht leisten. Wie gehen denn die Kubaner selber mit diesen Mängeln um?
Die Kubaner sind sehr erfinderisch. Sie haben gelernt, auch mit sehr wenig Möglichkeiten auszukommen oder zu basteln. Vieles wird zusammen gebastelt mit irgendwelchen Ersatzteilen und alles, was man bekommt. Dann gibt es ein reges Tauschgeschäft. Wenn eine Schlange vor einem Geschäft ist, stellt man sich an, wartet, kauft, was es gibt, selbst wenn man das nicht braucht. Und bei einer anderen Gelegenheit kennt man jemanden, der die Sache dann braucht und dann wird es getauscht gegen etwas anderes. Es gibt also sehr rege Kommunikation und lebhaften Kontakt untereinander und das gleicht etwas diese Mängel aus.
Es hieß ja auch lange, okay, Konsum ist schwierig, aber zum Beispiel die kostenlosen sozialen Leistungen, das Gesundheitssystem und auch die gut ausgebildeten Ärzte, die gelten als vorbildlich. Ist das denn immer noch so?
Es ist so, dass es nach wie vor ein Basisgesundheitssystem gibt und auch im Erziehungsbereich. Es gibt sehr wenige Analphabeten. Aber auch durch den Mangel Wirtschaft und die Schwierigkeiten Kubas überhaupt an Devisen zu kommen, hat auch das Gesundheitssystem sehr stark gelitten, zumindest für die arme Bevölkerung, die sehr wenig Geld hat. Daneben gibt es natürlich auch gute Krankenhäuser, die dann für Touristen und für Leute aus dem Ausland zur Verfügung stehen.
Und es klingt ja auch so ein bisschen paradox, da begehrt ein Volk auf gegen Obrigkeit und Bevormundung, schickt mit einer Revolution die alten Machthaber in die Wüste und dann werden die Maximo-Leader so sehr verehrt in Kuba. Wie passt denn das zusammen?
Gut, man könnte sagen, dass Fidel Castro war schon eine charismatische Persönlichkeit. Damals war natürlich die Situation der Revolution eine andere. Man hatte einen Diktator so in die Wüste geschickt, hat versucht, eine neue Gesellschaft, eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen, die auch sehr viel Rückhalt in der Bevölkerung hatte. Aber heute kann man schon sagen, dass auch das Bild der Revolution stark gebröckelt hat, einfach aufgrund der Tatsache, dass das Paradies noch nicht eingetreten ist.
Alltag in Kuba und wie er funktioniert, darüber erzählt uns heute Martin Hagemeyer von Adveniat. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Wir werden aber noch weiter sprechen im Laufe der Sendung über die politische Situation und über die langsame Öffnung unter Staatschef Raúl Castro und natürlich auch über die historische Annäherung zwischen Kuba und den USA und wie es der katholischen Kirche auf Kuba ergeht. Bis hier erstmal vielen Dank. Kuba und die Situation dort heute am Tag 2 der Kuba-Reise von Papst Franziskus. Mein Name ist Heike Sikoni. Kuba, das war jahrzehntelang der Maximo-Leader Fidel Castro. Der hielt in seinem grünen Kampfanzug gerne mal Reden, die mehrere Stunden dauern konnten. Doch dann ging eine Ära zu Ende, als der Kommandante sich im Sommer 2006 einer Notoperation unterziehen musste. Da delegierte er seine Funktionen an seinen Vizier und Bruder Raúl, vorübergehend, wie er betonte. Anderthalb Jahre später wurde dann Raúl Castro offiziell Staats- und Regierungschef. Aber 2011 hat Fidel ihm auch sein letztes offizielles Amt, das des Parteichefs, weitergegeben. Kuba ist in der Nachfidel-Ära angekommen. Und was das bedeutet, darüber spreche ich mit Martin Hagemeyer. Er ist Kuba-Referent beim katholischen Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Herr Hagemeyer, was hat sich denn unter Raúl Castro verändert?
Raúl Castro hat einige wichtige Reformen in Gang gesetzt. Manche Dinge, die gab es vorher schon, aber sie wurden dann halt ausgeweitet und neu geregelt. Also wichtig ist, dass es möglich ist, für Privatpersonen eigene Unternehmen zu gründen. Das gab es bisher schon bei kleinen Restaurants, Mini-Restaurants waren das damals in Familien. Sie wurden jetzt ausgeweitet, sodass auch mehrere, wenigstens ein paar Angestellte dürfen die dann dazu nehmen. Es gibt aber auch Dienstleistungen, man kann also ein Friseurgeschäft anbieten, man kann Taxi fahren, viele bieten auch dann ein Fuhrwerk an, also ein Pferd mit Anhänger oder ein Fahrrad als Rikscha. Aber es gibt viele kleine Bereiche, aber auch größere, wie im Baugewerbe kann man sich selbstständig machen oder in der Landwirtschaft kann man zum Beispiel Äcker, Grund pachten und dann einen Teil der Früchte und des Gemüses dann selbst verkaufen. Ein großer Teil geht natürlich nach wie vor an den Staat. Außerdem wurden Reisebeschränkungen aufgehoben, das heißt, die Kubaner können heute auch verreisen. Und es ist die Möglichkeit, es gibt Grundstücke, können verkauft und gekauft werden und auch Autos können gekauft und verkauft werden.
Aber sind das nur punktuelle Veränderungen oder sind diese Maßnahmen schon der Ausdruck eines Wandels?
Also von einem Wandel würde ich noch nicht sprechen, aber auch viele kleine punktuelle Veränderungen geben natürlich ein Bild. Und es gibt schon so etwas wie einen Fortschritt oder eine Bewegung, die eine gewisse Dynamik gewinnt. Und am Ende werden wir wahrscheinlich sehen, dass es sich schon um einen Wandel gehandelt hat.
Vergangenen Dezember haben ja Kuba und die USA verkündet, dass sie die diplomatischen Beziehungen wieder aufnehmen. Das war ein historischer Moment. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, zunächst denke ich, gab es schon ein Interesse bei der Regierung von Barack Obama, aber auch in Kuba, dass sich da etwas verändern sollte. Nach so vielen Jahren gab es schon Rumore, Gerüchte und anderes Anliegen. Aber die eigentliche Initiative hat dann Papst Franziskus ergriffen und Briefe geschrieben, sowohl an den Präsidenten der Vereinigten Staaten als auch an den Präsidenten von Kuba, an Raúl Castro. Und diese beiden Briefe wurden dann persönlich von Kardinal Ortega übergeben. Der Papst Franziskus hat dabei seine Rolle bzw. den Vatikan angeboten als Rahmen für Verhandlungen, hat sich bereit erklärt, dort sozusagen eine Schirmherrschaft zu übernehmen und hat wesentlich dazu beigetragen, dass es auch zu diesen Neuaufnahme der Beziehung gekommen ist.
Im Mai war dann Raúl Castro ja auch erstmals im Vatikan. Ein Katholik, der als Linker durchgeht und ein Linker, der sich überlegt, wieder Katholik zu werden, hatte der Spiegel damals gewitzelt. Welche Bedeutung hat denn das, dass der Papst ein Lateinamerikaner ist?
Gut, die beiden haben sich natürlich dann spontan besser verstanden. Sie sprechen die gleiche Sprache, Spanisch, und das Lateinamerikanische hat noch seinen eigenen Slang. Hinzu kommt noch, beide haben sozusagen den Hintergrund des Jesuiten. Papst Franziskus ist Jesuit, die beiden Castro-Brüder sind in einer Schule der Jesuiten groß geworden. Und natürlich auch das Anliegen von Franziskus, der sich sehr stark für die sozialen Belange einsetzt, findet sicher auf ein offenes Ohr von Raúl Castro.
Und was hat sich seit Dezember ja für die Menschen in Kuba schon geändert dadurch?
Gut, sichtbar ist, dass es für die Nordamerikaner jetzt leichter ist zu reisen. Das heißt, der Tourismus aus den USA hat zugenommen und wird sich auch weiter zunehmen, weil es ist auch bekannt geworden, dass da noch weitere Erleichterungen, zum Beispiel für die Möglichkeit von Kreuzfahrtschiffen, vorgesehen sind. Es wird ja auch noch eine Erleichterung geben in Richtung der Telekommunikation. Da bin ich sehr gespannt, in welchem Maß und auch mit welcher Geschwindigkeit solche technischen Dinge dann umgesetzt werden.
Ja, und bei dieser Umsetzung wird vielleicht auch wieder Papst Franziskus eine Rolle spielen. Wir haben ja schon zurückgeblickt, welche er bereits gespielt hat, mit Martin Hagemeyer, Kuba-Referent beim katholischen Lateinamerika-Hilfswerk. Und wie der Alltag von Kirchengemeinden auf Kuba aussieht, darüber sprechen wir dann auch noch weiter. Bis hier erstmal vielen Dank. Die USA und Kuba nähern sich wieder an und inmitten des Aufschwungs profitiert auch die katholische Kirche auf der Insel von dem neuen Dialog. Es dürfen plötzlich Pfarrhäuser und Kirchen gebaut werden, soziale Projekte werden genehmigt, kirchliche Feste werden begangen. Nicht schnell, aber stetig. Das kann man an einem Beispiel besonders gut sehen. Die Hermanas de la Caridad del Cardinal Sancha, zu Deutsch die wohltätigen Schwestern von Kardinal Sancha, waren gerade Jahrzehnte im Exil. Jetzt können sie wieder in ihrem Ursprungsland tätig sein, unter anderem auch mit der Unterstützung des deutschen Lateinamerika-Hilfswerkes Adveniat. Unmittelbar vor den Toren Havannas ist die Aufbruchsstimmung in der kubanischen Kirche deutlich zu spüren und die große Hoffnung, die die Katholiken da mit dem Papst verknüpfen.
Der Staub rieselt von der Decke, mit einem quietschenden Seilzug wuchten zwei Bauarbeiter mühsam tonnenschwere Steine vom zweiten Stock in den Vorgarten hinab. Es ist ein altes, fast baufälliges Haus, das hier vor den Toren Havannas mit einfachsten Mitteln instand gesetzt wird. Zufrieden begutachtet Schwester Ivetti die Bauarbeiten.
Es geht voran, wenn auch sehr langsam, denn das Haus war in einem sehr schlechten Zustand. Aber das Dach haben wir schon erneuert und die Löcher in den Wänden haben wir verputzt. Die Toiletten sind noch nicht angeschlossen, wir brauchen neue Türen und eine neue Küche. Aber das kostet natürlich Geld. Darum geht es nicht so schnell, wie wir uns das wünschen. Aber es geht trotzdem voran.
Wenn alles fertig ist, dann werden hier die Sanchinas leben, die Hermanas de la Caridad del Cardinal Sancha, wie sie offiziell heißen. Die Schwestern der Kongregation kümmern sich vor allem um alte Menschen und Waisenkinder. Hier in Guanabacoa, einem Stadtteil von Havanna, soll ein neues Zentrum entstehen, das die Schwestern auch als Gästehaus, als Gemeindezentrum und Jugendtreff nutzen wollen. Ivetti Guzman ist die Repräsentantin der Sanchinas in Kuba. Dieses Projekt ist nicht selbstverständlich. Zwar wurden die Sanchinas 1869 auf Kuba gegründet, doch nach der kubanischen Revolution 1959 begannen für die katholische Kirche Jahrzehnte der Unterdrückung, Marginalisierung und der Isolation. 30 Jahre lang mussten die Sanchinas in der Dominikanischen Republik im Exil leben. Erst Mitte der 80er Jahre lockerte das kubanische Regime seine Sanktionen gegen die katholische Kirche. Das hatte auch mit dem Zusammenbruch des Ostblocks zu tun. Der kubanische Sozialismus verlor seine wichtigste ökonomische Stütze. In dieser Zeit waren es vor allem christliche Initiativen, die sich um die notleidende Bevölkerung kümmerten und dazu beitrugen, den sozialen Frieden im Land aufrechtzuerhalten. Das musste auch das kommunistische Regime zähneknirschend anerkennen. So kehrten 1989 auch die Sanchinas zurück nach Kuba, um wieder Aufbauhilfe zu leisten. Eine erste Niederlassung gründeten sie in der Erzdiözese Camagüey, eine weitere in Santiago de Cuba.
Wenn ich das mit früher vergleiche, merke ich, dass es einfacher geworden ist. Es gibt einen zunehmenden Dialog zwischen Kirche und Regierung. Es wird uns mehr erlaubt. Von Seiten der Autoritäten gibt es mehr Freiheit und mehr Verständnis.
Priester und Missionare können heute einfacher nach Kuba reisen. Es gibt religiöse Feiertage und kirchliche Magazine sind heute die einzigen, die nicht der staatlichen Zensur unterliegen. Zu dieser Liberalisierung hat vor allem auch Johannes Paul II. Beigetragen, der 1998 als erster Papst das sozialistische Kuba besuchte, erinnert sich Prälat José Félix Pérez, der Vizegeneralsekretär der kubanischen Bischofskonferenz.
Recordando ahora la frase del Papa. Alle erinnern sich natürlich an den Ausspruch von Papst Johannes Paul II., der damals sagte, Kuba muss sich der Welt öffnen und die Welt muss sich Kuba öffnen. Und ich glaube, alles, was sich in diese Richtung bewegt, ist positiv.
So gelang es auch Papst Benedikt XVI. Im Jahr 2012, dem Castro-Regime weitere Zugeständnisse abzutrotzen. Erstmals durften die kubanischen Christen im selben Jahr eine Karfreitagsprozession organisieren. Zwei Jahre später wurde der Tag sogar offiziell als Feiertag anerkannt. Dementsprechend groß sind auch die Erwartungen an den Besuch von Papst Franziskus.
Allein durch seine Anwesenheit hilft er uns. Er ist wie ein Hirte, der zu seiner Herde kommt und sie beschützt. Er gibt uns die Kraft durch die Botschaft des Evangeliums, dass wir weiter für Versöhnung, Verständigung und Brüderlichkeit kämpfen. Das sind unsere Hoffnungen, die Papst Franziskus bestimmt erfüllen wird.
Seit Kardinal Jaime Ortega, Havannas Erzbischof, mit Präsident Raúl Castro vor gut 4 Jahren in einen Dialog trat, ist einiges in Bewegung gekommen. Die Kirche gilt der Regierung als vertrauensvoller Ansprechpartner. Deswegen war es auch Papst Franziskus gewesen, der zwischen den USA und Kuba die historische Annäherung vermittelt hatte.
Die Details dieser Annäherung und der Rolle, die der Papst dabei gespielt hat, sind ja nicht bekannt. Aber die Tatsache, dass beide Präsidenten, Raúl Castro und Barack Obama, dem Papst offiziell gedankt haben, legt schon nahe, dass er eine wichtige Rolle dabei gespielt haben muss. Das passt ja auch zu Papst Franziskus und seiner Auffassung von Seelsorge, dass er sagt, da, wo es Konflikte gibt, muss man helfen, damit es Versöhnung und Verständnis gibt. Denn es gibt ja keine Alternative zum Dialog, wenn man Konflikte überwinden will.
Ach, Schwester Ivetti erinnert sich noch gut an jenen historischen Tag im Dezember letzten Jahres, als das Ende der Eiszeit zwischen Kuba und den USA verkündet wurde.
Es war ein Tag der Freude und der Hoffnung für uns. Wir fühlten diese Unterstützung durch die Kirche. Überall hieß es, der Papst hat uns geholfen. Das war das Thema Nummer 1. Die Menschen sehen das als etwas Gutes und Hoffnungsvolles.
Tobias Käufer und Ina Rotscheid haben uns davon erzählt, was mehr Freiheit für die Christen auf Kuba eigentlich bedeutet. Und das wurde ja auch schon angesprochen. Wichtig für diese Öffnung war schon der Besuch von Papst Johannes Paul II. Und auf diesen historischen Moment und auf die Lage der Kirche sprechen wir gleich hier in der nächsten Stunde in Domradio weltweit. Die Bilder auf Kuba zeigen in diesen Tagen einen erfreuten Papst Franziskus, der von den Kubanern herzlich empfangen wird. Er führt den Annäherungsprozess weiter, der mit Johannes Paul II. Begonnen hat, als er im Jahr 1998 Kuba besuchte. Und gleich auf diesen Besuch gucken wir in Domradio weltweit. Mein Name ist Heike Sikoni. Herzlich willkommen. Die katholische Kirche hatte und hat es nicht leicht auf Kuba, denn seit der Revolution 1959, da galt sie dem Regime als konterrevolutionär und war in ihren Freiheiten und in ihrem Tun stark eingeschränkt. Das Verhältnis hat sich erst maßgeblich in den 90er Jahren gewandelt und dazu beigetragen hat vor allem auch im Jahr 1998 der Besuch von Papst Johannes Paul II., der als erster Papst in den sozialistischen Staat reiste. Kuba soll sich der Welt öffnen, die Welt soll sich Kuba öffnen, forderte er damals. Worte, die vor allem auf der Insel viel bewirkt haben. Ina Rotscheid blickt zurück.
Queridos hermanos y hermanas, con inmenso gozo les doy a todos la bienvenida.
1998 reiste mit Johannes Paul II. Erstmals ein Papst in das sozialistische Kuba. Und auch wenn Kirche im kommunistischen Revolutionskonzept von Fidel Castro nicht vorgesehen war, die Zahl der Gläubigen war hoch. Hunderttausende waren nach Havanna gekommen, um den Papst zu sehen.
Ich bin so bewegt. Es gibt gar keine Worte, um auszudrücken, was ich fühle.
Ich kann es gar nicht glauben, dass ich ihn endlich sehe. Es ist einfach unglaublich. Er ist ja schließlich der Stellvertreter Gottes auf Erden.
Es ist so eine große Freude für mich. Er strahlt so viel aus. Er ist zwar schon alt, aber er strahlt so einen Geist aus.
Die Szene mutet befremdlich an, als der Papst am 25. Januar 1998 zwischen massiven Plattenbauten auf dem zentralen Platz der Revolution in Havanna steht. An den Bauten hängen überdimensionale Christusbanner Seite an Seite mit Che Guevara. Und Fidel Castro hat zur Feier des Tages seine traditionelle grüne Kampfmontur gegen einen schwarzen Anzug getauscht. Der päpstliche Besuch ist ihm wichtig. Er hoffte sich doch Aufmerksamkeit und eine Aufwertung Kubas.
¿Qué podemos ofrecerle en Cuba? Un pueblo con menos desigualdades, menos ciudadanos sin amparo alguno.
Weniger Ungerechtigkeit, weniger Arbeitslosigkeit, Bildung und medizinische Versorgung für alle, preist Castro die Errungenschaften der kubanischen Revolution an. Doch zugleich ist der Empfang auch ein Eingeständnis. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion geht es wirtschaftlich bergab mit dem sozialistischen Kuba. Und seitdem sind es vor allem Kirche und christliche Initiativen, die sich um die notleidende Bevölkerung kümmern. Die kubanische Regierung lässt das zähneknirschend zu. Doch Johannes Paul II. Beschwichtigt, er sucht nicht den politischen Einfluss, sagt er.
Ich überbringe euch eine Botschaft der Liebe und der Solidarität. Es handelt sich nicht um eine ideologische oder systemkritische Botschaft. Es geht um einen Weg des Friedens, der Gerechtigkeit, der Freiheit.
Justicia, Libertad, Verdades.
Vor allem Exilkubaner kritisieren später, der Papst habe sich von Fidel Castro für seine Ziele vereinnahmen lassen und das Regime mit seinem Besuch aufgewertet. Doch der Papst erreichte mit seinem Besuch die Freilassung zahlreicher politischer Häftlinge und die Annäherung zwischen Regime und Kirche, sagt Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz, Weihbischof von Havanna.
Porque la comprensión que ha tenido el Estado.
Weil der Staat dafür Verständnis entwickelt hat, was die Kirche für das kubanische Volk bedeutet und was sie leisten kann. Und diese Hilfe ist nicht nur geduldet, sondern wird auch wertgeschätzt. Von daher werden die Beziehungen tagtäglich besser.
Und ermöglichen der katholischen Kirche auf Kuba mehr Handlungsspielräume. Ausländische Priester und Missionare können heute leichter einreisen. Religiöse Feiertage sind wieder erlaubt. Und zu besonderen Festtagen, wie zum Beispiel Weihnachten, dürfen nun auch Bischöfe im staatlichen Radio auftreten. Kubas katholische Kirche legt Wert darauf, nicht Opposition zu sein, sondern Vermittler zwischen Staat und Bevölkerung.
Der Besuch wurde schon sehnlichst erwartet. Der Papst kommt ja nicht so häufig nach Lateinamerika und viele andere Staaten auf dem Kontinent haben ihn schon eingeladen. Aber er hat uns ausgewählt. Das ist für uns eine große Ehre und eine große Freude.
Papst Johannes Paul II. Hat also die Vorlage für die Annäherung von Kirche und Politik auf Kuba in Gang gebracht. Wie lebendig die katholische Kirche heute auf Kuba ist und sein darf, das ist gleich unser Thema in Domradio weltweit. Ursprünglich war Kuba, wie fast alle anderen lateinamerikanischen Länder, stark katholisch geprägt. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung gehörte der katholischen Kirche an. Doch dann kam im Jahr 1959 die kubanische Revolution und Fidel Castro fing an, antireligiöse Maßnahmen ins Leben zu rufen. Die katholische Kirche galt als konterrevolutionär. Ein großer Teil der Geistlichen und Mönche hat Kuba verlassen in den ersten Jahren nach der Revolution. Bis 1979 ging dann die Zahl der Katholiken etwa um die Hälfte zurück. In den ersten Jahrzehnten danach durchlebte die Kirche eine Zeit der Unterdrückung, wurde an den Rand gedrückt und ja in die innere und auch äußere Isolation. Heute ist das anders. Heute ist die katholische Kirche sogar als politischer Vermittler anerkannt. Und wie es dazu gekommen ist, darüber spreche ich mit Martin Hagenmeier, Kuba-Referent beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Schönen guten Tag nochmal, Herr Hagenmeier.
Ja, guten Tag.
Ja, fangen wir nochmal vorne an. Wie sahen denn diese antireligiösen Maßnahmen nach der kubanischen Revolution aus?
Ja, wie es schon angedeutet war, mussten sehr viele Priester und Ordensleute das Land verlassen. Manche wurden ausgewiesen, manche sind selbst gegangen, weil auch ihre Arbeitsgrundlage plötzlich nicht mehr da war. Der Staat hat nämlich die meisten Einrichtungen der katholischen Kirche enteignet, hat die Krankenhäuser aufgelöst, die Altenheime geschlossen und vor allem die Schulen. Es gab ein sehr florierendes, großes Schulsystem von katholischen Schulen, die wurden alle komplett geschlossen. Und dadurch hatten viele auch keine Arbeit mehr. Auf der anderen Seite wurde es der Kirche auch verboten, hatte keine Möglichkeit mehr, Reparaturen an Gebäuden durchzuführen. Das heißt, auch die verbliebenen Gebäude, die Kirchen, die nicht enteignet wurden, sind nach und nach verfallen, weil das Klima auf der Insel sehr rau ist. Es gibt sehr viele Wirbelstürme.
Und warum war das Castro-Regime so antikirchlich eingestellt? War die Kirche damals tatsächlich konterrevolutionär eingestellt?
Zunächst gab es sogar sehr viele Laien, die die Revolution positiv befürwortet haben. Es wurde ja ein Diktator gestürzt. Aber man hat sehr schnell gesehen, dass der Aufbau der neuen Gesellschaft sich sehr stark an der Sowjetunion orientierte, an einem marxistisch-leninistischen Ideologie, die dann auch den Atheismus proklamiert hatte. Das heißt, die Kirche hatte einfach keinen Platz mehr in diesem System.
Sie haben die Sowjetunion schon angesprochen, 1989 ist sie zusammengebrochen. Inwiefern hat das dann die Situation der katholischen Kirche auf Kuba verbessert?
Vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es ja dort eine Bewegung, ein Auftauen, und das hat sich parallel in Kuba abgespielt, sodass man sagen kann, Mitte der 80er Jahre gab es einerseits einen Aufbruch innerhalb der katholischen Kirche, aber auch von Seiten des Regimes sind die Zügel lockerer geworden. Es gab aber immer ein Auf und Ab und es war immer schwierig. Es konnten aber wieder neue Missionare ins Land einreisen, es konnten wieder erste Restaurierungen in Gang gesetzt werden. Es hat aber alles noch sehr lange gedauert, bis eben dann auch Papst Johannes Paul II. Nach Kuba kommen konnte.
Und da hatte ja zunächst mal 1996 Fidel Castro den Papst im Vatikan besucht und 1998, haben Sie ja gerade schon gesagt, da reiste dann Papst Johannes Paul II. Nach Kuba. Standen sich die beiden vielleicht auch näher, als man von außen hätte vermuten können?
Ich glaube nicht, dass sie sich nahe standen. Auf der anderen Seite war Fidel Castro ja auch eine interessante Person, die sich für sehr viele Dinge interessiert hat, nämlich auch für Religion und sich mit diesen Themen beschäftigt hat. Auf der anderen Seite kam Johannes Paul II. Aus dem Ostblock, aus Polen und auch aus einer katholischen Land im Sozialismus, sodass es durchaus auch Anknüpfungspunkte und Gesprächsstoff en masse gab.
Und was hat dann der Papstbesuch 1998 in Kuba konkret bewirkt?
Das Wichtigste war, dass der Papst offiziell von Fidel Castro als Staatsperson empfangen wurde. Und das bedeutete, dass die Kirche in dem Moment wirklich anerkannt war als Kirche. Sie war also nicht mehr verboten, musste sich nicht mehr verstecken, sondern konnte jetzt sozusagen aus der Deckung gehen. Man konnte wieder sagen, ich bin Katholik und bin aktiv. Schon vorher, 1992, wurde die Religionsfreiheit eingeführt. Auch da war es theoretisch schon möglich, auch sich zu betätigen in der Öffentlichkeit, aber es hat sich in der Wirklichkeit, war es immer noch sehr schwierig.
Und dann im Jahr 2012, da besuchte ja Papst Benedikt Kuba und erreichte, dass das Regime Karfreitagsprozession zugelassen hat und den Tag später auch als Feiertag anerkannte. Es gab damals aber viele Kritiker, die haben gesagt, der Papst habe sich zu wenig für die Menschenrechte im Allgemeinen engagiert.
Es gibt ja das Zitat, dass die Kirche nicht dazu da ist, Regime zu stürzen, sondern der Papst sagte, er möchte die Herzen der Menschen bewegen. Und die Menschen, die sollten dann auch die Gesellschaft gestalten. Das war das Motiv von Benedikt XVI., die Menschen zu bewegen, auch zu einem Aufbruch, den es ja schon vorhanden war, zu unterstützen. Und er hat da sozusagen auch positive Impulse gesetzt. Vieles, was er nicht gesagt hat, und hat er auch, oder der Vatikan auch darauf hingewiesen, dass es auch eine Geheimdiplomatie gibt. Es gibt ja sehr viele Gespräche, auch unter dem Schutz der Kirche. Und auch Kardinal Ortega hat ja für die Freilassung von politischen Gefangenen sich eingesetzt, war dort als Vermittler tätig.
Das sagt Martin Hagenmeier, Kuba-Referent bei Adveniat. Und wir haben eben schon das Stichwort gehört, Aufbruch. Und was Adveniat beisteuert zum Thema Aufbruch auch auf Kuba, darüber sprechen wir dann in der nächsten halben Stunde nochmal weiter. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Bei einer Messe auf dem Platz der Revolution in Havanna hat Papst Franziskus Klickenwirtschaft und elitäres Verhalten verurteilt. Zugleich warnt er vor einer Vereinnahmung christlicher Werte durch politische Ideologie. Bereits während der Messe machten allerdings Meldungen die Runde. Am Rande der Feier hätten Zivilbeamte Dissidenten verhaftet. Beobachter werten die Worte des Papstes als Kritik an der kommunistischen Partei auf Kuba. Was wir von Papst Franziskus an Kritik auf dieser Reise erwarten können und dürfen, darüber sprechen wir gleich hier in Domradio Weltweit. Mein Name ist Heike Sikoni. Hallo. Martin Hagenmeier begleitet uns ja hier heute durch die Sendung. Er ist der Kuba-Referent beim katholischen Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat, das die Kirche auf Kuba schon seit 1964 unterstützt. Und wie diese Unterstützung aussieht, das ist jetzt unser Thema. Schönen guten Tag nochmal, Herr Hagenmeier.
Ja, hallo.
Ja, über die Kongregation der San Chinas haben wir hier in der Sendung schon berichtet. Wie unterstützen Sie die katholische Kirche denn noch auf Kuba?
Ja, so wie die Kongregation der San Ginas unterstützt hat Veniat auch andere Ordensgemeinschaften, aber auch sehr viele Pfarreien darin, wieder Gebäude instand zu setzen, sodass sie die Möglichkeit haben, ihre pastoralen und sozialen Tätigkeiten auszuweiten. Viele Pfarreien haben heute auch die Möglichkeit, wieder im sozialen Bereich tätig zu sein. Zum Beispiel gibt es Mittagessensangebote für alte Menschen, aber auch Lebensmittel, die an die alten Menschen direkt bei Hausbesuchen verteilt werden. Es wird mit ihnen gesprochen und gefragt, welche Medikamente brauchen sie. Aber es gibt auch viele Bildungsangebote. Die Menschen sind hungrig nach einer praktischen Bildung, die sie voranbringt, zum Beispiel auch für diese neuen Betriebe, neuen Firmengründungen, die sie heute machen können. Das heißt, es wird nachgefragt, ganz einfach Buchhaltung, Verwaltung, aber auch Umgang mit dem Computer. Die Kirche hat natürlich auch Interesse, Angebote im Bereich Ethik und Moral der sozialen Soziallehre zu machen oder im Bereich der Kommunikation. Also ein sehr breites Spektrum, wo Adveniat versucht, auf die neuen Möglichkeiten und Angebote, die die Gesellschaft heute in Kuba bietet, anzuzugehen.
Also vieles hat sich verbessert im Verhältnis zwischen der katholischen Kirche und dem Castro-Regime. Wie schwierig waren denn diese Unterstützungsversuche in den Anfangsjahren nach der kubanischen Revolution?
In den Anfängen war es sehr schwierig. Zunächst mussten dann überhaupt die Kontakte aufgebaut werden. Da profitiert natürlich auch Adveniat davon, dass die Kirche eine internationale Gemeinschaft ist, dass sehr viele internationale Verbindungen gibt. Die Bischöfe in Kuba treffen sich regelmäßig auch im Vatikan, sodass es Möglichkeiten gab, über diese Kommunikation auch mit Rom und über die Bischöfe dann dort zu helfen.
Und wie sieht die Unterstützung für die Kirche heute aus? Würden Sie die als problemlos bezeichnen?
Also heute ist es sehr viel einfacher, auch wenn ich sagen würde, im Verhältnis zu anderen Ländern ist Kuba schon noch ein spezieller Fall, wo wir viele Dinge bedenken müssen und auch Rücksicht nehmen müssen auf die konkrete Situation vor Ort. Es ist nach wie vor schwierig, zum Beispiel Genehmigungen zu bekommen für den Wiederaufbau oder für den Einfuhr von Fahrzeugen. Aber ist vieles möglich, aber wir müssen halt die speziellen Bedingungen auch sehen.
Und was erhoffen Sie sich als Hilfswerk von dem Papstbesuch jetzt?
Wir erhoffen uns, dass der Papst den Menschen vor Ort neue Hoffnung gibt, dass sie wieder aus ihren Quellen des Glaubens schöpfen können und auch Mut bekommen, im Land zu bleiben und im Land Veränderungen doch zu führen.
Jetzt fordern ja viele, dass er auch die Menschenrechtslage ansprechen soll, die ja immer noch schlecht ist. Es gibt immer noch keine Meinungsfreiheit, es gibt viele politische Gefangene. Meinen Sie, der Papst wird das Thema ansprechen konkret oder ist das Tabu?
Er wird es sicher nicht so konkret ansprechen. Es gibt ja verschiedene Versuche, auch hat der Papst schon darauf hingewiesen, die Regierung kommt ja nicht einfach ungeschoren davon, sondern der Papst legt schon auch den Finger in die Wunden, wenn es um das Thema der Ideologien geht, aber der Frage der Korruption, sodass man, wer hören möchte, der kann die Dinge auch schon hören. Die Frage der Opposition wird er sicher nicht in dem Maße ansprechen, weil er natürlich auch als geladener Staatsgast da Rücksicht nimmt auf die Diplomatie.
Und das ist jetzt mal nur ein Gedankenspiel aufgrund Ihrer Erfahrung. Sie haben ja auch schon die vorsichtige Öffnung von Kuba mitbekommen. Ist es denkbar, dass es dort irgendwann mal eine Demokratie gibt, vielleicht in einer Post-Castro-Ära?
Gut, die Post-Castro-Ära ist praktisch schon eingeleitet und absehbar. So schnell wird es sicher nicht gehen. Aber die Geschichte ist natürlich immer für Überraschungen gut. Das haben wir ja auch beim Mauerfall 1989 gesehen. Ich denke aber, dass es schon erstmal so weitergehen wird mit der Politik der kleinen Schritte und der kleinen Veränderungen. Und es ist natürlich eine große Hoffnung, dass sich auch im Großen dann irgendwann etwas ändert.
Wohin entwickelt sich Kuba und wie ergeht es dabei der Kirche im Sozialismus? Darüber habe ich gesprochen mit Martin Hagemeyer vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch Ihnen.
Diese Reise dürfte die bislang politischste von Papst Franziskus werden, denn erst im vergangenen Jahr hatte er erfolgreich zwischen den ehemaligen Erzfeinden den USA und dem Castro-Regime vermittelt und damit das historische Ende der politischen Eiszeit mitbefördert. Bei dem anstehenden Besuch geht es auch um das nicht immer ganz einfache Verhältnis zwischen der katholischen Kirche und dem letzten verbliebenen kommunistischen Regime und natürlich um die Menschenrechte, die in Kuba immer noch mit Füßen getreten werden, weshalb viele Kritiker und Oppositionelle vom Papst fordern, dass er auch dieses Thema kritisch ansprechen möge. Doch neben der politischen Agenda gibt es natürlich auch viele spirituelle Programmpunkte und ein absolutes Muss bei einem Kuba-Besuch für jeden Christen ist die Wallfahrt zum nationalen Marienheiligtum von El Cobre. Die barmherzige Jungfrau von Cobre wird seit über 400 Jahren verehrt und sie gilt als Schutzpatronin und Symbol der Kubaner. Montagabend und Dienstagmorgen wird der Papst sie besuchen und Ina Rotschalt erzählt uns, was ihn dort erwartet.
Sie hatte es nicht leicht, die barmherzige Jungfrau von Cobre. Jahrzehntelang durfte sie ihre Basilika in der Nähe von Santiago de Cuba nicht verlassen, durfte nicht hinaus zu ihrem Volk. Denn öffentliche Auftritte, Prozessionen und Gottesdienste waren der katholischen Kirche auf Kuba lange verboten. Doch das hat sich geändert, seit sich Kubas Regierung und die Kirche seit einigen Jahren vorsichtig einander annähern. Fast 2 Jahre war die kleine Statue auf der Insel unterwegs. Über 30.000 Kilometer hat sie zurückgelegt. Überall, in jedem noch so entlegenen Dorf sollte sie gewesen sein, so haben es sich die Bischöfe gewünscht. In allen Krankenhäusern, auf öffentlichen Plätzen und in kulturellen Einrichtungen. Vor allem dort, wo die Kirche in den vergangenen Jahrzehnten wegen der staatlichen Einschränkungen nicht präsent sein konnte.
Es ist das erste Mal, dass ich komme und ich bin sehr erschöpft. Aber es geht ja darum, die Gottesmutter zu besuchen. Sie symbolisiert das, was wir Kubaner sind.
Für die Kubaner ist das tatsächlich das Größte, weil sie wirklich von überall herkommen, um die Jungfrau zu sehen. Und wer nicht in Cobre war, der war auch nicht auf Kuba.
Ich komme zu ihr, seit ich Kind bin, und hier bin ich Gott nah. Für mich ist es wie ein Stück Himmel.
Der Legende nach fanden Einheimische im Jahr 1608 die kleine Holzstatue einer dunkelhäutigen Madonna in der Bucht von Nipe. Mehr als 100 Jahre soll sie im Meer getrieben haben. Ein zum Christentum bekehrter Indianerhäuptling soll sie aus Angst vor seinen nichtgläubigen Stammesgenossen hineingeworfen haben. Man brachte die nur 30 Zentimeter hohe Figur in das kleine Dorf Cobre und schnell breitete sich ihre Verehrung im ganzen Land aus, erklärt der Theologe Salvador La Rua.
La llegada de la Virgen y los sucesos posteriores.
Die Ankunft der Jungfrau veränderte das Leben der Menschen in Cobre komplett. Dort lebten fast nur Sklaven, aber sie hatten aus unerfindlichen Gründen mehr Rechte als der Rest des Landes. Sie waren frei, sie durften Land besitzen und Geschäfte machen. Schnell brachte man diese Privilegien mit der Jungfrau in Verbindung und mit den Idealen von Unabhängigkeit und Freiheit.
Schnell wurde die barmherzige Jungfrau von Cobre zur Schutzpatronin der Unterdrückten, der Bauern und Sklaven. Man schrieb ihr die Unabhängigkeit Kubas zu und als auf der Insel offiziell die Sklaverei abgeschafft wurde, fand die Proklamation auf dem Platz vor der Wallfahrtskirche statt. 1916 erklärte schließlich der Papst sie zur Schutzpatronin Kubas, denn sie ist ein Symbol der Einheit aller Kubaner, jenseits aller sozialen, politischen, ideologischen und ethnischen Unterschiede, sagt Emilio Echeverria, Bischof von Ogin.
Hace 400 años, yo estoy con ustedes.
Seit 400 Jahren bin ich bei euch. Das ist ihre Botschaft. Habt Vertrauen. Sie ist für uns auch in den schlechten Zeiten ein Zeichen der Hoffnung gewesen. Sie bringt uns Vertrauen und Einheit.
Das Fest der barmherzigen Mutter Gottes von El Cobre wird am 8. September im ganzen Land gefeiert. Johannes Paul II. Segnete die Statue 1998 bei seinem Besuch in Kuba. Und als Ernest Hemingway in den 50er Jahren seine Nobelpreismedaille dem kubanischen Volk schenken wollte, suchte er sich die Wallfahrtskirche der Barmherzigen Jungfrau von El Cobre aus, wo sie noch heute unter den Votivgaben zu sehen ist.
Ja, und mit dem Besuch der Wallfahrtskirche von El Cobre endet auch heute unsere Domradio Weltweit-Sendung auf den Spuren von Papst Franziskus. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni und wie immer können Sie die Sendung auch im Internet unter Domradio Weltweit noch einmal nachhören.